Dann sag ich, Aufnahme läuft und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute habe ich das Vergnügen, mit einer jungen Dame zu sprechen, die gar nicht so viel älter ist als ich selbst.
Ich wollte gerade sagen, was? Wait a moment.
Genau. Aber die doch schon deutlich mehr erreicht hat, würde ich sagen. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Genau, ich bin Anastasia Barner, ich bin 23 Jahre alt, mache jetzt so ein bisschen wie in diesen Vorstellungsrunden, die man manchmal bei Events hat, wo man dann erst mit dem Alter anfängt, Wohnort.
Genau, wo wohnst du?
Ich bin gebürtige Berlinerin, wohne auch nach wie vor in Berlin, gehöre zu den jüngsten Gründerinnen Deutschlands, habe Fermento gegründet, die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Wir expandieren gerade weltweit und ich bin unter anderem Speakerin, wenn ich nicht gerade mein Unternehmen leite.
Genau, und über Fermento bin ich auch so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden. Bevor wir aber zu deinem jetzigen Tun und Machen kommen sozusagen, würde ich sagen, fangen wir mal da an, wie du aufgewachsen bist. Du hast gesagt, du kommst aus Berlin. Wie bist du zur Schule gegangen? Hast du noch Geschwister? Hattest dich mal ins Ausland verschlagen?
Ich fühle mich wie bei so einem Blind Date, wo man all diese Fragen beantworten muss. I love it, let's do it.
Ja, machen wir.
Genau, also in Berlin geboren, Charité, Mitte-Mitte-Kid. Ich bin hier teilweise aufgewachsen. Ich hatte die Möglichkeit, mit meiner Mama nach Indien, Kuba und L.A. mitzuziehen, weil sie für verschiedene Institutionen gearbeitet hat, als PR-Beraterin und PR-Frau. Und habe sozusagen verschiedene Schulen mitbekommen, was natürlich ein riesiges Privileg war, weil ich auch immer teilweise dann zurückkam in meine deutsche Schule mit Sari und allem und kam dann und habe dann Hindu erklärt und was sozusagen in Indien meine Erfahrungen waren. Das heißt, meine Vorträge in der Schule waren immer so ein bisschen außergewöhnlicher. Sonst, ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister in dem Sinne, bin aber kein verwöhntes Einzelkind, muss man immer dazu sagen. Es gibt ja immer so ein bisschen dieses Einzelkind-Klischee. Habe das große Glück gehabt, dass durch diese Auslandserfahrung meine Mutter mir auch zum gewissen Grad dieses geschwisterliche Teilen beigebracht hat. Also ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte oder erfahren hätte, wäre ich wahrscheinlich auch anders heutzutage. Also dann hätte ich vermutlich kein Social Startup gegründet, weil mir halt einfach dadurch viel mehr bewusst geworden ist, was für Privilegien wir hier auch in Deutschland alleine haben. Und was es für Zugänge gibt, was für Möglichkeiten es gibt und dass über teilweise diese Zugänge, Möglichkeiten hier viel zu wenig gesprochen wird. Und deswegen habe ich sozusagen auch gegründet. Das heißt, meine Kindheit war sozusagen eigentlich nur ein einziger Weg in die richtige Richtung, nämlich in die Gründerin-Szene. Was noch ist, vielleicht als mein Kinderberufwunsch war immer Bundeskanzlerin. Also ich wollte, bevor ich Prinzessin werden wollte, wollte ich immer Bundeskanzlerin werden. Und jetzt bin ich im Deutschen Bundestag. Nein, nein, aber habe sozusagen mit dem Gründen so eine Best of Both Worlds so ein bisschen, weil ich diesen Unternehmertum habe, aber natürlich in einer gewissen Gründerszene hast du halt einfach auch mit der Politik viel zu tun. Das ist, glaube ich, ein riesiges Geschenk, dass man verschiedene Branchen reinschauen darf. Und ja.
Ich würde kurz fragen, du hast gesagt, du warst so viel unterwegs, du hast viele Kulturen erlebt. Welche Sprachen sprichst du denn alles?
Deutsch, Englisch und Spanisch sehr schlecht.
Okay, aber hat gereicht.
Genau, ich hatte das Glück, dass wir halt immer auf englischen Schulen, also dass ich auf englischen Schulen sein durfte. Weil das natürlich auch, also Hindu ist eine unglaublich komplizierte Sprache. Es gibt natürlich verschiedene Orte, wo du natürlich so eine gewisse Sprache mitbekommst. Ich habe aber zum Beispiel in Kuba statt Spanisch lernen, habe ich lieber Salsa lernen.
Ah, ja.
Also gelernt und hatte da unglaublich viel Spaß dran. Also für mich war es eher, auch mit Händen, Füßen habe ich mich verständigt. Habe in Restaurants manchmal versucht, Pommes zu bestellen und habe Huevos Rancheros bekommen. Aber es ist eine Erfahrung für mich gewesen, wo ich gesagt habe, es ging gar nicht um die Sprache, sondern es ging um den Menschen und die Kultur und das Verständnis, wie du dich auch mit jemandem austauschen kannst, ohne die gleiche Sprache zu sprechen. Und ich war auch nie lang genug da, um jetzt wirklich reinzukommen oder ähnliches und muss einfach sagen, dass es mit Händen und Füßen ganz gut geklappt hat.
Okay. Hast du ein Lieblingsland oder auch eine Lieblingsküche womöglich oder bist du da einfach grundsätzlich aufgeschlossen?
Also ich bin, was die Küche angeht, ich liebe thailändisch und alles eher so in diesem asiatischen Raum. Ich bin ehrlich, ich kann mit indischer Küche nicht so viel anfangen, nachdem ich da, wie gesagt, gelebt hat. Und ich kann zwar so essen auch mit den Fingern. Also ich habe das gelernt, manchmal esse ich auch mein Reis so oder mein Naan zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsküche. Und Dann sonst zu dem Lieblingsland. Ich glaube, das ist unglaublich schwer. Je mehr du reist, desto mehr verstehst du und siehst du diese ganzen Vor- und Nachteile an einigen Kulturen und Ländern auch. Und ich glaube, ich könnte es gar nicht so benennen.
Okay. Und seit wann bist du wieder zurück in Berlin?
Also ich bin nach meinem Abi, bin ich dann erstmal kurz ins Ausland, bin dann auch nochmal eine Weile rumgereist und kam dann vor 4 Jahren zurück. Und ja, nach einem Jahr zurück in Berlin habe ich gegründet.
Genau. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen zu gründen?
Also ich habe bei TEDx gearbeitet, also beziehungsweise einer Agentur, die in Berlin sitzt, die TED Talks organisiert hat und TEDx-Veranstaltungen in ganz Deutschland. Ich durfte da als Head of Content mitarbeiten und habe sozusagen gerade auch den Social Media Teil verantwortet. Und das war für mich eine tolle Erfahrung. Wir waren ein reines Frauenbüro, wir waren um die 20 Frauen und der einzige Mann im Büro war der Chef. Und teilweise kam der IT-Guy, der auch ein Mann war. Und für mich hat sich dann die Frage gestellt, warum sind in diesen Führungspositionen immer Männer? Und ich glaube, dieses Bewusstsein hast du meistens im Studium noch nicht, dieses Verständnis dafür, dass es eine Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt gibt, weil du natürlich in der Schule, genau wie in der Universität, meistens noch 50-50 und sehr gerecht mit Noten bewertet wirst. Und innerhalb dieser Zeit, mein Vertrag lief aus und ich hatte die Idee, hey, wäre nicht eine Plattform spannend, wo Frauen den Zugang in Berufe bekommen, aber nicht nur in Berufe wie Marketing, PR, Medien, Journalismus, die halt eher so frauendominierte Branchen sind, sondern halt auch eben in die IT-Szene oder in andere Branchen, die halt gerade auf den ersten Blick männerdominiert wirken. Und was könnte man da machen? Und innerhalb von 2 Wochen habe ich mir ein Konzept überlegt. Es fing an damit, dass ich den Namen hatte und die Idee mit einem Reverse-Mentoring-Programm. Das heißt sozusagen, dass beide voneinander lernen auf Augenhöhe und damit natürlich auch das Selbstbewusstsein von Frauen gestärkt wird. Und innerhalb von diesen 2 Wochen habe ich sehr, sehr wenig geschlafen, aber auch sehr, sehr viel gearbeitet und würde diese Zeit ungern missen und habe dann sozusagen Femento gegründet, habe die Webseite erstellt mit einem tollen UX-Designer, der mich nach wie vor unterstützt und ja, meine Webseite stand, die ist zum Glück mittlerweile ein bisschen geupdatet und sieht auch ein bisschen besser aus als damals die erste Version, aber ich glaube, das ist immer in jedem Startup so, dass die erste Version zum Glück nicht die letzte ist.
Eben, aber man muss ja irgendwie anfangen.
Genau, und ich glaube, also teilweise sehe ich, wie viele in der Gründerszene sich Zeit lassen und ich glaube, das ist auch teilweise die bessere Variante, aber das Problem mit Zeit lassen ist, gerade als Frau hinterfragt man sich so sehr, dass du teilweise gar nicht mehr anfängst, weil du halt so viel in diesem Hinterfragen bist und so viel in diesem, wie mache ich die Webseite jetzt und alles muss perfekt zum Start sein. Ich glaube, von dieser Perfektion ein bisschen wegzukommen und wirklich zu verstehen, es muss nicht perfekt sein. Der erste Try ist irgendwie der erste Versuch und danach kommt Versuch 110 und der ist immer noch nicht perfekt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und sicherlich haben wir auch noch Rechtschreibfehler auf der Webseite teilweise, so ein kleiner Tippfehler, der sich einschleicht, wenn wir irgendwas verbessern wollen oder in der Mail. Und das ist okay, weil man darf nicht vergessen, dass hinter Unternehmen Menschen stehen. Und ich glaube, das ist auch teilweise die Magie dahinter, dass man sich eben mit einem Unternehmen viel besser identifizieren kann, wenn man eben merkt, hey, die machen auch manchmal Fehler.
Warst du eine Perfektionistin und musstest das ablegen?
Ich habe innerhalb von 2 Wochen gegründet, also nein. Also ich bin sehr strukturiert, ich bin sehr, ich plane was und ich habe zu einem gewissen Grad einen Perfektionismus in mir, aber ich bin jemand, der sich auch helfen lässt und ich bin auch eine Person, die sich nicht auf eine Idee festfährt und ich habe, glaube, auch in diesem Gründungsprozess gelernt, Feedback anzunehmen und nicht nur zu erfragen, weil ich glaube, Kritik ist nie was Schönes, das will man eigentlich nie hören und das ist auch kein schönes Gefühl, wenn dir jemand sagt, hey, das sieht nicht gut aus und du denkst dir so, aber das habe ich gemacht und das ist doch super und zu verstehen, dass es teilweise andere besser machen können und danach Hilfe zu fragen, ist für mich mittlerweile eine meiner Stärken geworden, weil ich gesagt habe, ich muss nicht in allen Bereichen die Beste sein, ich habe meine Themengebiete, auf denen ich Expertin bin, aber ja, wenn ich was nicht kann, dann frage ich halt jemand anderen.
Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr gesunder Ansatz, den aber nicht so viele Menschen verfolgen, weil man sich das nicht eingestehen möchte, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob es mit Eingestehen zu tun hat oder vielleicht eher mit dem Gedanken, dass man so denkt, man wirkt dann schwach oder man wirkt, als könnte man es nicht selber hinbekommen. Und ich glaube, gerade in Deutschland haben wir das Problem extrem, dass wir dieses, wenn ich was mache, dann muss es 100% gut sein. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es gar nichts wert. Oder auch über Insolvenzen oder andere Themen wird leider viel zu wenig gesprochen. Und ich glaube, da anzusetzen und wirklich auch mal über ein Thema zu sprechen, was vielleicht ja nicht ganz so positiv belastet ist und dadurch aber auch mehr Akzeptanz erfährt in Zukunft, das ist, glaube ich, ein Schritt, den wir mehr verfolgen müssten.
Okay. Du hast innerhalb von 2 Wochen gegründet. Du hast gesagt, du hattest den Namen, du hattest die Idee und du hattest dann eine Website. Wie bist du denn auf den Namen gekommen?
Beim Spaziergang. Also das okay. ist, ich wünschte mir, ich hätte so eine total tolle Story mit irgendwie gebrainstormt und dann kam mir dieser Name. Ich bin wirklich nur spazieren gegangen und der Name war mit eines der ersten Dinge, die stand, mit der Idee. Und ich dachte mir, hey, gibt es eigentlich schon eine Website, die Femento heißt? Nämlich Female Mentor in einem Wort, und gab es nicht. Und es war ein großes Geschenk für mich, dass ich eben echt dachte, hey, warum ist da noch niemand drauf gekommen? Und seit wir Femento gegründet haben, gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die mit Fem starten.
Ach ja.
Und das ist halt super schön gewesen, dass wir sozusagen diese Wortkombi gefunden haben, die eben mit beiden Begriffen das vereint, was wir sozusagen anbieten.
Wer ist denn wir? Also hast du ein Team um dich herum? Hast du dann doch Leute noch rangeholt und mit denen gemeinsam gegründet?
Genau, also ich bin alleinige Gründerin, ich bin auch CEO, das heißt, die Stelle sozusagen an der Spitze, die halt wirklich alles so ein bisschen verantwortet, ist immer noch bei mir und teilweise gucke ich auch noch in meine E-Mails rein, beantworte das selber, weil es mir halt auch einfach Spaß macht. Ich glaube immer, diese Leute, die auch gerade auf LinkedIn posten, sagen, ja, ich will am liebsten alles abgeben und gar nicht mehr operativ dabei sein, das finde ich so schade, weil du hast kein Unternehmen gegründet, nur um das alles so schnell wie möglich wieder abzugeben, sondern weil du halt selber auch eine Motivation hast, an der Sache zu arbeiten. Und ich habe kein Problem mit anzufassen, ich habe kein Problem auch bis spät in die Nacht zu arbeiten, weil immerhin bin ich an der Spitze und wenn ich es von anderen erwarten wollen würde, dann muss ich es auch selber leisten können. Und ja, ich habe ein Team, was aber remote sitzt, weil ich einfach kurz vor Corona gegründet hatte, im Oktober 2019. Und als dann die Fragen kamen, Büro-Mitarbeiter, wie macht man das jetzt, war dann so, haha, nichts mehr mit Büro und Mitarbeiter, ist jetzt auch schwierig. Und habe dann mit vielen Freelancern angefangen zu arbeiten und mittlerweile arbeiten für uns 14 Personen, genau.
Sind es dann feste oder auch Freelancer?
Teilweise fest, teilweise Freelancer, einige haben noch eine Anstellung. Einige haben gesagt, sie möchten gerne pro bono für Femento arbeiten, weil sie sozusagen das Projekt unterstützen wollen. Wir haben immer mal wieder Praktikantinnen, auf die man sich bei uns, also Stellen, auf die man sich bei uns bewerben kann. Und das ist schon ein Geschenk zu sehen, wie viele Leute Lust haben, uns zu unterstützen. Auch einige unserer Mentorinnen sagen, hey, ich habe gerade ein bisschen Zeit, habt ihr Lust, dass ich euch ein bisschen unter die Arme greife? Und wir hatten zum Beispiel die ehemalige Head of Marketing and Branding von Coca-Cola Worldwide, die uns sozusagen unterstützt hat mit dem Marketing and Branding. Und das ist ein Geschenk, weil I could not afford her. Und genau, sie hat dann sozusagen in der Zwischenzeit, wo sie sozusagen mehr Freiraum hatte, mehr Luft, hat sie sich wirklich ein halbes Jahr mit uns hingesetzt und daran gearbeitet.
Krass. Ja, ich glaube, das ist echt ein super wertvolles Netzwerk, das du dir da mit deinem Team aufgebaut hast. Jetzt hast du gesagt, die 14 Personen sind dabei. Das ist dann aber nicht mehr rein weiblich, oder doch?
Doch. Also doch, außer einer Person, die sozusagen Freelance immer mal wieder die Webseite betreut, aber das ist keine aktive Betreuung. Genau, aber sonst sind es nur Frauen, obwohl ich offen für Männer bin, aber ich glaube, genau wie mein Unternehmen female-led ist, ist es halt auch female-driven. Und ich glaube, dass diese Magie dahinter, dass es halt ein reines Frauenteam ist und ein reines Frauenunternehmen, was halt den Fokus darauf liegt, da ist es natürlich gut, zu jemanden zu haben, der das Problem versteht, der die Ansprache versteht. Und auch das Miteinandersein, das Miteinanderarbeiten, miteinander sprechen, ist einfach ein unglaublich schöner Umgang. Und ich glaube, oder ich finde, dass Femento für Männer offen ist. Also in dem Sinn, dass wir halt sagen, wir sind keine Plattform, die Männer ausschließen möchte, sondern wir möchten als Frauen erstmal aufschließen. Mhm. Das heißt, Femento ist so lange nur für Frauen, bis wir sozusagen mit der Pay Gap, mit der Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf der Welt einfach in Gleichgewicht gekommen ist. Und ich weiß, dass es leider noch mehr Zeit braucht, aber ich glaube, den Anreiz zu schaffen, zu sagen, wir sind so lange nur für Frauen, bis es das gibt, führt auch dazu, dass vielleicht mehr Männer Lust haben, Frauen zu unterstützen, die vielleicht vorher nicht so drüber nachgedacht haben. obwohl das gar nicht mal so häufig der Fall ist. Wenn ich überlege, wie viele tolle Männer mich unterstützt haben und wie viele männliche Personen auch einfach interessiert daran sind, mit Femento zusammenzuarbeiten, in einer anderen Art von Kooperation, dass da schon viel möglich ist im Zusammenarbeiten und Zusammenkommen. Ja.
Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube, es ist auch, es gibt ja immer wieder diese Diskussion über eine Frauenquote, so braucht man sie als Mittel zum Zweck und so. Also ich glaube, da habt ihr einen ganz schönen Ansatz, dass ihr jetzt erstmal überwiegend weiblich seid, aber eben, wie du sagtest, offen für Männer, weil das so eben dann mal andersrum ist und nicht Männer ja sich gegenseitig sozusagen wieder hochloben und was weiß ich, aber dass ihr eben aktiv auf Frauen zugeht. Und
es ist lustig, dass du gerade die Frauenquote erwähnst. Ich hatte vor einem Monat meinen ersten TED-Talk geben dürfen und habe darüber gesprochen, dass ich halt meinte, wir wollen die Frauenquote nicht. Und ich glaube, das zu verstehen und im Sinne nicht, dass wir sagen, hey, Frauenquote ist blöd oder was weiß ich, sondern wir brauchen sie einfach derzeit. Und ich glaube, keiner möchte einen Job bekommen über das Gefühl, ich kam über eine Quote rein. Aber es ist nun mal der einzige Weg derzeit, bis wir das wirklich geschafft haben, dass es so natürlich ist und so selbstverständlich, dass wir das nicht mehr brauchen. Und ich glaube, das ist das große Thema, über das wir reden müssen, dass eben, solange dieser Bedarf da ist, es nun mal eine Frauenquote geben muss. Aber sie halt eben auch von der weiblichen Seite, da möchte ich jetzt nicht für alle Frauen sprechen, aber zumindest meine Sicht der Dinge, die mit vielen Unternehmen zusammenarbeitet, eine Person, die, wie gesagt, mit der, wo ich mit vielen Leuten reden kann, die über eine Frauenquote reinkam, die halt auch sagen, das Gefühl ist nicht gut. Und das Gefühl ist natürlich da, dass man denkt, hey, ich bin jetzt die Quotenfrau auf der Bühne. Aber es braucht halt diese Quotenfrau, damit überhaupt eine Frau auf der Bühne ist, die vielleicht nicht die Moderatorin ist, sondern die eine Stimmengeberin ist und eine Meinungsmacherin. Und da ist es, glaube ich, unglaublich relevant, diese Quote derzeit zu haben.
Eben, aber als ein solches Mittel zum Zweck und nicht, weil man das vom Prinzip toll findet.
Nicht so nach dem Motto, hey, finally, irgendwie so.
Eben. Ich habe umgekehrt aber auch das Gefühl, dass man Frauen dadurch so ein bisschen zu viel abverlangt, womöglich manchmal, weil man sie drängt. Also es ist zum Beispiel in der Politik häufiger so, dass, also wurde mir zumindest auch im Podcast erzählt, dass junge Frauen dann angequatscht wurden, so, ey, wir brauchen hier noch eine Frau, willst du das nicht machen? Und dass sie sozusagen dadurch auch wiederum von Männern dann in eine Richtung gedrückt wurden, dass sie sich engagieren sollten. Und ich glaube, so rum ist es dann auch wieder blöd, wenn man da dann diese Quote hat.
Ich glaube, wie alles im Leben hat alles seine Vor- und Nachteile.
Total.
Aber ich glaube, dass es genug Frauen gibt, auch in den kommenden Generationen. Also wir sind beide Gen Z. Wir wissen es, glaube ich, selber, wie viele Mädchen und Frauen Lust drauf haben. Wie viele sagen, hey, ich möchte mich politisch engagieren. Ich weiß aber noch gar nicht, wie ich da reinkomme. Und ich glaube, diesen Personen geben wir eine Möglichkeit, eine Chance, eben in Positionen zu kommen, die vorher uns verschlossen waren. Wenn man überlegt, wie lange oder wie kurz Frauen eigentlich erst wählen dürfen, wie kurz die Zeitspanne ist, in der wir überhaupt einen Kleiderschrank kaufen dürfen, ohne die Erlaubnis eines Ehemannes. Und ich glaube, all diese Themen zusammengefasst sind natürlich zu einem gewissen Grad, natürlich werden wir gedrängt, natürlich werden wir aus einer gewissen Komfortzone rausgeholt. Aber ist das nicht genau, was wir zu einem gewissen Grad wollen? Ist das nicht genau, dass wir, und ist diese Herausforderung nicht eigentlich das Schöne teilweise, weil wir halt eben gerade mit Statistiken belegt und natürlich auch im Arbeitsmarkt gibt es das Problem, dass Frauen sich meistens auf Positionen bewerben, wo sie halt 80% ein Perfect Fit sind. Männer sind halt eher, dass sie sich auf weniger Prozent einigen und sagen, naja gut, die anderen 40 oder 50% kriege ich schon irgendwie hin oder lerne ich mir oder bringe ich mir in der Zeit bei. Und ich glaube, das Denken können wir uns teilweise abschauen oder können wir was auch von wieder lernen, um eben auch zu verstehen, ich muss nicht alles können. Ich kann auch in einen Job reingehen und der darf auch eine Herausforderung sein und der darf auch challenging sein und der darf auch mich mal manchmal zurücklassen und mich fragen, kann ich das überhaupt? Und ich glaube, mit diesem Imposter-Syndrom, was Männer wie Frauen haben, dürfen wir auch mal drüber reden, dass wir das Gefühl haben, hey, ich habe eigentlich den Job gar nicht verdient, in dem ich gerade bin, oder ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich mache. Aber ich finde, ein Job sollte doch auch etwas sein, was einen, wie gesagt, teilweise herausfordert, wo man da sitzt und denkt, oh, schaffe ich das jetzt? Oder oh, dieses große Projekt, kriege ich das gewuppt? Und das Gefühl danach, puh, ich habe es geschafft, das ist doch eigentlich das, was man im Leben auch teilweise sucht.
Eben, und dann hat man, also dann wird man vielleicht herausgefordert, aber eben auch ermutigt und traut sich dann mehr zu, was vielleicht notwendig ist.
Und manchmal ist ja auch schön zu sehen, wenn jemand anderes einem was zutraut, was man sich selber nicht zutraut. Ich glaube, also ich finde es ein total schönes Geschenk und ein total tolles Kompliment, wenn jemand mich für eine Sache vorschlägt, wo ich denke, wow, das ist schon heavy, was ich da jetzt mache. Ich habe gerade ein neues Projekt, was ich bald verkünden darf, wo ich auch denke, mit 23, really, bin ich der richtige Fit dafür? Bin ich wirklich mit dem, was ich erst in Anführungsstrichen geschafft habe, bin ich da wirklich die Richtige für? Und ich glaube, diese Herausforderungen, die ich auch tagtäglich habe, sind genau das, was mich auch wie immer wieder zurückzieht und immer wieder zurück in diesen Job zieht mit Leidenschaft, mit Lust und mit, komm, ich stehe jetzt wieder morgens früh auf und ich arbeite bis spät in die Nacht, aber es macht so viel Spaß und die Ergebnisse und dieser Moment der Freude, wenn ich es erledigt habe, das sind kleine Highlights meines Lebens.
Aber hast du trotzdem manchmal irgendwie, dass du eine Anfrage bekommst oder so, wo du dann sagst, oh Gott, nee, das schaffe ich nicht, das traue ich mir nicht zu und wo du dann ja eben dir das nicht zutraust und dadurch absagst? Oder nimmst du jede Herausforderung an?
Also ich bin eine Person, die schon sehr, sehr gerne Ja sagt. Mhm. Ja zu Dingen, die mir Angst machen. Und natürlich saß ich schon vor Talks. Ich durfte die Expo 2022 moderieren in Berlin und saß vorher im Auto und dachte echt, oh Gott, ich schaff's nicht. Ich komme hier nicht raus, ich mach das nicht, ich fahre nach Hause und das war's jetzt.
Ja.
Und danach war ich so erleichtert und so glücklich und hatte so einen Endorphin-Rush irgendwie und so ein High-Gefühl, wo ich so dachte, ja, das ist halt einfach mein kleiner Kick. Und ich glaube, diesen Kick würde ich ungern missen wollen. Und natürlich habe ich vorher Angst. Natürlich sitze ich teilweise, wenn ich auf eine große Bühne da sitze, ich da mit Bauchflattern. Mir geht es allein schon so, wenn ich bei einer Veranstaltung bin und ein Talk gegeben wird und ich eine Frage stelle, sitze ich da erstmal, melde ich mich jetzt. Und wenn ich mich melde, frage ich das wirklich und habe dann so ein leichtes Bauchkribbeln. Aber genau das, diese Angst und diese Erleichterung danach, weil ich das so oft gemacht habe, weiß ich halt, okay, es lohnt sich. Und deswegen sage ich eigentlich meistens zu.
Okay, ja, finde ich auch einen gesunden Ansatz. Hätte ich mir aber auch vorstellen können, dass man dann sagt, so, traue ich mir nicht zu. Aber ich glaube, das ist schöner, wenn man hinterher diesen Endorphin-Kick hat.
Vielleicht kriege ich irgendwann die Anfrage, wo ich sage, oh nee, das mache ich jetzt wirklich nicht.
Möchtest du Bundeskanzlerin werden?
Also, yes, yes, yes.
Okay, haben wir ja schon einleitend festgestellt. Wie sieht denn gerade so dein Alltag eigentlich aus?
Ich sitze in Podcast-Interviews und spreche mit spannenden Frauen.
Das klingt doch entspannt.
Oder? Schrecklich. Nein, mein Alltag ist meistens, ich bin Langschläferin, ich gehöre nicht zum 5am Club und das ist natürlich das große Geschenk als Gründerin und auch CEO von einem Unternehmen, dass man das meistens machen darf, weil keiner sagt, hey, jetzt musst du aber aufstehen. Allerdings schlafe ich meistens so bis 9, 10, wenn's spät wurde, sage ich jetzt mal. Fange dann an mit meinen Calls. Es geht meistens so bis 12 Uhr, dass ich wirklich den Morgen nutze für E-Mails, Telefonate oder irgendwelche Zoom-Calls, wo es um Besprechungen geht. Den Mittag verbringe ich meistens mit Interviews, Gesprächen mit Personen, die ich treffe oder auch versuche mir da meine Zeit für teilweise Privates, aber auch Berufliches zu nehmen, weil ich halt einfach weiß, in der Mittagspause funktioniere ich nicht so gut. Das ist für mich einfach ein Gefühl und das war in meinem Zeitmanagement ist das für mich die beste Zeit, gerade auch wenn es Sommer ist, dass ich dann sage, hey, ich nehme jetzt einfach mal 2 Stunden, wo ich meine Sachen machen kann, wo ich vielleicht auch eine Person treffe, die mit der ich zusammenarbeite, aber die trotzdem auch persönliche Themen mit mir besprechen kann oder will. Danach bin ich meistens auf Veranstaltungen eingeladen. Also meine Abenden sehen meistens aus mit 2 bis 3 Events am Tag. Das ist für mich natürlich ein Job. Das darf man nicht vergessen, dass für die meisten Veranstaltungen eher ein Spaßfaktor sind. Für mich ist das eine Möglichkeit zu netzwerken, Leute kennenzulernen, mein Unternehmen groß zu machen. Bei diesen Events spreche ich meistens auch. Also ich gehe mittlerweile seltener auf Veranstaltungen, wo ich nicht selber als Speakerin dabei bin, weil es einfach zeitmanagementmäßig nicht anders klappt. Derzeit reise ich auch viel beruflich. Das heißt, jetzt die nächste Woche bin ich in Essen und Düsseldorf, weil ich in der Jury sitze für einen Startup Award und andererseits aber auch ein Event moderiere, was mit einem anderen Thema zu tun hat, nämlich von Womanizer bei der Glow. Das ist der erste sexuelle, also der erste Talk und generell in diesem Sexual Wellbeing-Thema auf der Glow jemals. Und ich freue mich sehr, diesen Talk moderieren zu dürfen und darüber zu sprechen, eben auch aus dieser Gründerin-Sicht und auch Frauensicht, dass halt eben Sexualität auch dazu gehört und was das macht mit der Gesundheit, warum es wichtig ist, diese Themen zu enttabuisieren. Und genau, darf sozusagen da dabei sein und werde in der Zwischenzeit versuchen, so viele Calls und anderes zu ermöglichen und zu machen. Aber ja. Und was noch? Oh Gott, was mache ich noch? E-Mails, Interviews, Talks, Events, Leute treffen. Das klingt eigentlich ganz spaßig, aber es ist viel Arbeit.
Das glaube ich dir. Hast du noch Zeit für Sport oder gehst du mal ins Kino?
Also ich gehe nicht ins Kino. Ich gucke auch wenig Netflix, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich bin kein Mensch, der, dafür habe ich in meiner Jugend sehr, sehr viel genetflixt. Also ich glaube, Gossip Girl habe ich allein dreimal durchgeschaut. das heißt sozusagen, mein Pensum an Film gucken und Serien gucken ist so ein bisschen überstrapaziert. Ich gehe nicht ins Kino. Ich gehe auch nicht, ich gehe nicht in Bars, weil ich noch nie Alkohol getrunken habe. Das heißt, das ist eine Sache, die bei mir meistens rausfällt. Ich bin aber jemand, der, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, immer Freundinnen mitnimmt. Also ich habe auch so eine Kampagne gestartet, wo ich halt gesagt habe, ich nehme immer eine +1 mit einer Person, die mir vielleicht auf Instagram oder LinkedIn folgt, die ich noch nicht kenne, weil ich halt immer wieder meine Freundinnen mitnehme und das auch immer so gut nutze, um halt mein Privatleben so ein bisschen zu mixen, dass ich halt sage, naja, komm halt mit, damit wir uns sehen können wenigstens. Und ich bin großer Fan von Coffee Dates. Das heißt, da bin ich auch immer mal wieder, dass ich das auf Instagram oder LinkedIn teile und sage, hey, wer hat Lust, mich zu begleiten auf eine Veranstaltung oder eben mit mir einen Kaffee trinken zu gehen mit einer Person, die ich vielleicht vorher nicht kennengelernt habe oder wo wir vielleicht keine Berührungspunkte auf den ersten Blick haben. Und darüber habe ich schon tolle Menschen kennenlernen dürfen. Sport mache ich überhaupt nicht. Ich hasse Sport im Sinne von, dass ich sage, das gibt mir nichts. Ich weiß, es ist unglaublich gesund, aber ich versuche es so ein bisschen auszubalancieren mit gesunder Ernährung. Man sieht es mir zum Glück auch nicht an, dass ich keinen Sport mache. So, danke Mama, danke Papa. Die waren bis ins hohe Alter sehr, sehr schlank. Sind es auch nach wie vor. Oh Gott, Mama, bitte, du bist dünn. Nein, aber das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich da auch verstehe, wo meine Kraft reingeht. Und ich weiß, dass Sport mich eher auspowert, mir keine Energie gibt. Bei vielen ist es andersrum. Aber mir gibt mein Job unglaublich viel Energie. Deswegen setze ich da mehr Kraft rein.
Ja. Ich glaube auch, dass Social Events einen so richtig gut auftanken können.
Wer mal 4 Stunden auf High Heels gelaufen ist, weiß, dass das zu einem gewissen Grad auch Wadensport ist. Und echt die Hölle. Ich laufe gerade in Flipflops rum, weil ich überall kleine Blasen habe und Verletzungen. Das heißt, es ist ein harter Sport, ja.
Wie stehst du zu Wechselschuhen?
Ja. Aber ich habe meistens kleine Handtaschen dabei und da ist halt dann so eine Plastiktüte mit so Flipflops jetzt nicht gerade das Beste und ich weiß dann auch immer nicht, wo ich die hinstellen soll und habe auch schon Erfahrung gemacht, dass mir in einer Bar meine Jacke geklaut worden ist hier in Berlin und bin dann hinterhergerannt mit der Polizei und dem Türsteher und habe die Jacke zum Glück wieder zurückbekommen, weil das ein Erbstück meiner Oma war und da natürlich auch so ein emotionaler Wert dran hing. Aber da bin ich einfach, dass ich sage, wenn ich mich dafür entscheide, High Heels zu tragen, dann muss ich auch das Leid damit tragen. Und dafür sitze ich dann bequem in Interviews und hocke da mit meinen kleinen Flipflops.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ich bin nämlich Team Wechselschuhe, aber deine Erklärung für, dann erleide ich das, verstehe ich auch. Okay, wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, wie du auf Femento gekommen bist, wie du auf den Titel gekommen bist, wie du das gegründet hast. Magst du noch mal ganz genau das Konzept erklären? Also du hast es schon grob umrissen, aber vielleicht kannst du auch sagen, wie du dann auf die Mentorinnen zugehst und sowas.
Also ich habe gestartet damals mit 50 Mentorinnen im Oktober 2019, wo ich die persönlich angefragt hatte. Das waren Frauen, die mich in meinem Leben begleitet hatte. Also das heißt, die ersten 50 Mentorinnen waren teilweise auch meine eigenen Mentorinnen, die mit mir schon so eine Art Reverse-Mentoring gemacht haben. Das heißt, ich habe nichts gegründet, was ich nicht vorher selber praktiziert habe, sondern habe halt gesagt, hey, das ist eigentlich ein totaler Business-Case, dass man halt einfach sagt, man lernt voneinander, man steigert das Selbstbewusstsein von beiden Seiten. Beide kommen am Ende raus mit mehr Wissen, eine Karriereleiter vielleicht sogar weiter und mit einer neuen Freundin im Gepäck. Und das war sozusagen die Grundidee. Wir haben dann sozusagen, also beziehungsweise ich habe damals dann an der Webseite gearbeitet, wie man das machen kann mit dem UX-Designer. Wir haben uns überlegt, wie kann man Femento gestalten, dass es kostenlos ist. Und Femento ist kostenlos für die Community. Das heißt, man bewirbt sich entweder als Mentee oder Mentorin. Menti ist klassisch bei uns zwischen 18 und 30. Manchmal machen wir Ausnahmen bei jüngeren Frauen oder haben auch ein Hybridmodell, wo Frauen sind, die in Anfang 30ern sind oder Ende der 20er und wir halt sagen, hey, du hast so einen interessanten Lebenslauf, hast du nicht Lust, Hybrid zu werden? Das heißt, du bist Mentorin und Menti, Menti von einer erfahreneren Frau, aber auch Mentorin von einer jüngeren Frau, weil allein dieses Alter 10 Jahre zwischen 18 und 28, das macht schon so viel aus. Unsere Mentorinnen fangen ab 30 an. Unsere älteste Mentorin der Zeit ist 71, das ist Beate Wedekind. Die kennt vielleicht einige von euch. Das ist die Produzentin damals gewesen von der Goldenen Kamera. Sie hat das Ganze produziert. Sie hat ein Herz für Kinder ins Leben gerufen. Ist eine wahnsinnig tolle Journalistin. Googelt sie auf jeden Fall mal und bewerbt euch natürlich als Mentees auf sie. Bei Filmmentor. Wir haben andere Frauen, die sozusagen durch diesen Pull-Effekt kamen. Natürlich, weil unsere 50 Mentoren schon Namen hatten oder vielleicht auch in der Branche waren, die interessanter waren. Wir hatten zum Beispiel oder haben nach wie vor Savsan Schäbli, Ulrike Demmer in der Politik. Darauf kamen natürlich einige Frauen, die gesagt haben, hey, wenn die dabei sind, dann ist das ja so ein Qualitätscheck. Ist so ein bisschen wie das Bio-Siegel im Supermarkt. Und haben darauf sozusagen, jede Mentorin hat 3 neue Frauen mitgebracht. Und das war halt einfach über die letzten 2,5 Jahre, dass jede Mentorin und jede Menti auch neue Leute gebracht hat. Mittlerweile haben wir über 1600 Mentorinnen alleine, haben in verschiedenen Branchen, also wir sind komplett branchenübergreifend. Man findet bei uns alles von Opernsängerin, Schauspielerin, Stimmcoach bis hin zur Unternehmerin, Geschäftsführerin, Gründerin, Frauen-IT, Juristin, Medizinerin und so weiter und so fort, findest du eigentlich alles. Wenn wir es nicht haben, dann suchen wir das. Aber bis jetzt war das noch nicht der Fall, zum Glück. Und wir versuchen wirklich, der Community so viel zu bieten wie möglich. Wir haben 4 Events im Monat, 2 davon online, 2 davon offline. Außer wir haben Sommerpause oder es ist gerade der Weihnachtsmonat. Weil wir dann einfach sagen, da sind die meisten Mentees und Mentoren nicht da. Jetzt sind auch wieder einige spannende Veranstaltungen geplant, unter anderem mit dem Hotel Luke, mit Paula's Choice, wo wir halt immer wieder versuchen, Panel Talks zu kombinieren, aber auch Veranstaltungen, wo wir was Außergewöhnliches machen. Also keinen klassischen Champagnerempfang, kein wir stehen rum und das Netzwerken wird dir jetzt selber überlassen, sondern wir versuchen immer Programm zu haben. Wir haben zum Beispiel das NFT-Event Nails Finance Tits. Das haben wir bereits Anfang des Jahres gemacht. Da war Vox auch dabei und hat es begleitet. Wo es eben darum geht, Nagelstudiobesuche mit Finanzgesprächen zu kombinieren, weil wer schon mal im Nagelstudio war, weiß, man sitzt eine Stunde da, man hat die Hände nicht, man verschwendet in Anführungsstrichen die Zeit, weil man halt einfach nichts machen kann, Produktives, außer natürlich, dass man danach hübsche Nägel hat. Aber da ist gerade bei beschäftigten Frauen ist das ein No-Go und wir verbinden das sozusagen mit einem Finanzgespräch, dass man diese Zeit nutzen kann, um sich weiterzubilden, um gerade dieses Thema Frauen und Finanzen aufzulösen ein wenig und verbinden das eben mit dem Thema Tits, nämlich nur für Frauen. Genau, und das Event kommt jetzt auch bald wieder im September.
Es klingt sehr gut. Sag unbedingt Bescheid, wenn der nächste Termin ansteht.
Du bist ja ein Teil von Filmmentor als Menti, das heißt, du kriegst so oder so die Einladung.
Sehr schön, ich freue mich drauf. Jetzt hast du das angesprochen, man kann nicht so viel gleichzeitig machen, bist du an sich denn Multitasking-fähig?
Ich bin schon multitasking-fähig, aber ich verzichte auch auf einige Dinge. Und darüber muss man auch einfach sprechen. Also ich mache keine Partys. Wie gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Das heißt, im Club bin ich dann meistens eh schon, wo ich denke, so, naja, jetzt ist 2 Uhr, jetzt würde ich auch schon langsam nach Hause.
Ja.
Wo die anderen dann erst so richtig im Modus sind, wo das Antrinken ist endlich vorbei, bin ich schon so, scheiße, jetzt habe ich genug getanzt, ich will nach Hause. Ich gehe nicht ins Nagelstudio, außer natürlich, ich kriege Finanzgespräche währenddessen. ich meine, lass mir nicht die Wimpern machen. Ich schminke mich kaum, weil ich halt sage, okay, der Zeitaufwand, diese 10 Minuten, in denen ich mich teilweise schminke für einen Talk, die sind noch okay, aber im normalen Alltag versuche ich auch so natürlich zu bleiben wie möglich. Ich finde, dass man die Zeit so effektiv nutzen kann wie möglich und dass man da halt auch einfach sagen kann, ich mache halt eben vielleicht nebenbei was, also wenn ich jetzt ein Telefonat habe, was ich nachher habe, koche ich halt in der Zeit mit immer muten dann, wenn es irgendwie wieder laut klappert. Aber ich versuche mich schon teilweise auf Dinge zu fokussieren. Also wenn ich in einem Zoom-Call sitze, dann sitze ich in einem Zoom-Call und dann wird nicht nebenbei noch eine E-Mail beantwortet oder ähnliches, sondern dann möchte ich mich auch auf diese Person fokussieren, die mir ihre Zeit schenkt. Das heißt, da wäge ich schon immer ab, wie weit kann ich jetzt nebenbei was machen oder eben nicht.
Du hast auch mehrfach jetzt erwähnt, dass du keinen Alkohol trinkst. Macht es das manchmal bei Abendveranstaltungen schwerer, mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen? Oder wird man womöglich selbst zum Gesprächsthema, so warum trinkt die denn nicht?
Bei Veranstaltungen ist das nochmal ein anderes Thema, weil ich glaube, da geht es meistens ums Netzwerken und so weiter und so fort. Aber wenn ich ein Getränk bekomme, dann frage ich meistens, ob ich das in einem Weinglas bekommen kann, weil dann weniger gefragt wird. Und ja. Natürlich ist es Gesprächsthema. Natürlich, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, dann erstmal, musst du nachher mit dem Auto fahren? Ich so, nee, ich habe noch nie Alkohol probiert. Ist das natürlich immer, was, noch nie Alkohol getrunken, weil es halt so in unserer Gesellschaft verankert ist und auch so ein, gerade, ich glaube, in Deutschland ein riesiges Thema ist, dass halt Alkohol auch zu einem gewissen Grad zu unserer Kultur gehört und unserer Geschichte. Und da bin ich natürlich schon zu einem gewissen Grad ein Einhorn. Im Club und auf Partys mit Gleichaltrigen ist das schon eher ein Thema. Also das ist schon eher als so, was, oh, nee, das geht gar nicht. Es gibt Leute, die es cool finden. Es gibt Leute, die sagen, nein, jetzt müssen wir das erste Mal zusammen trinken. Haha, wo ich denke, diesen Spruch habe ich so oft schon gehört. Ich kann es nicht mehr hören, bitte nicht sagen.
Eben seit 23 Jahren. So,
Na gut, die ersten 10 Jahre oder 14 Jahre war das noch kein Thema.
Ja, ja.
Aber das wird natürlich schon immer thematisiert und ich finde es aber ganz angenehm, dass gerade eben bei Veranstaltungen das kein Thema ist, weil es da eben nicht ums Trinken geht, sondern eben ums Vernetzen.
Ich kriege das auch mit bei so Abendveranstaltungen, dann, wenn man eine junge Frau ist, dann hört man auch, ach, musst du noch fahren? Ach, bist du schwanger? Dann würde ich ja gratulieren. Dann denkst du dir auch so, nein, ich kann mich doch auch einfach für ein gesundes Leben entscheiden und keinen Alkohol trinken.
Also die Schwangerfragen kamen noch nicht, aber ich bin auch gerade in der Mitte ich bin genauso weit von 16 wie mit zu 30. Ja. Das heißt, ich glaube, je mehr ich an die 30 ranrücke, desto häufiger wird diese Frage kommen. Aber bis jetzt, und ich glaube, das ist eben auch zu einem gewissen Grad ein Privileg, dass ich mich nicht schminke. Ich bin 1,64, das ist auch der Grund, warum ich so viele High Heels trage, weil ich damit halt einfach nicht ganz so untergehe. Und ich glaube, das ist schon so ein gewisses Thema, dass die dass ich dadurch halt weniger gefragt werde, weil ich halt auch zu einem gewissen Grad jünger aussehe und ja.
Okay, das ist also der Trick, sich die Jugend bewahren.
Botox, alle nein. Natürlichkeit, Leute, denkt dran.
Ja, okay. Ja. Ich hatte noch eine Frage auf meiner Agenda, jetzt habe ich die aber vergessen.
Sehr gut.
Drehen wir den Spieß um. Hast du denn noch eine Botschaft, die du unbedingt loswerden möchtest?
Also eine Botschaft, die ich natürlich als Gründerin immer loswerden möchte, werdet ein Teil von Fementor, bewerbt euch als Mentee oder Mentorin und schaut euch auf jeden Fall die Plattform an, bewerbt euch bei Frauennetzwerken, guckt euch auch andere Netzwerke an für diejenigen unter euch, die sich nicht als Frauen identifizieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Option, um sein Netzwerk zu erweitern, um zu wachsen, privat wie aber auch beruflich. Ich glaube, das wäre die Mission und der Rat, den ich mitgeben wollen würde.
Okay, wenn ich mich jetzt entscheide, Mentee zu werden oder Hybrid oder Mentorin, dann gehe ich auf euch zu über die Website. Und wie geht es danach weiter?
Du bekommst von uns eine automatisierte E-Mail, wo es darum geht, also wir lesen uns die Texte durch und entscheiden dann, ob wir dir das Hybridmodell anbieten. Also man kann sich darauf nicht aktiv bewerben. Wir gucken sozusagen, welche Mentee für die Mentees, welche Mentorin für dich interessant ist, gucken natürlich auch, dass wir dein Dream Match sozusagen ermöglichen. Wir haben nach fast 3 Jahren eine 100%ige Erfolgsrate mit unseren Matches. Das heißt, vertrau uns, wenn wir dir jemanden empfehlen. Bei den Mentoren gucken wir eben, dass sie uns eine Vorstellung schicken. Wir versuchen, dass jede Mentorin sich so authentisch wie möglich vorstellen kann. Das heißt, wir bitten sie um ein Foto und einen Text, den sie selber schreiben darf, den sie ohne Vorlage schreibt. Das heißt, es gibt keine Art, wo wir sagen, hey, nenn uns dein Alter, sag uns, wie viele Kinder du hast, sag uns deine Karriere, sag uns, wo du arbeitest, sondern jede Frau darf sich so vorstellen, wie sie gerne gezeigt werden möchte, um halt eben auch eine Sichtbarkeit zu schenken und nicht nur zu geben. Und wir machen, wie gesagt, ein manuelles Matching. Das heißt, wir haben keinen Algorithmus, der beide durchlaufen lässt, beide Seiten, sondern wir gucken wirklich, wer passt, wer ist the right fit. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch, was ich ja vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen die Magie hinter dem Ganzen, dass wir halt sagen, hinter Fementor und vor Fementor stehen Menschen und das zu 100%.
Okay, und wie lange dauert der Prozess, bis so ein Match sich findet?
Das kann dauern. Also wir haben manche Matches, wo wir 3 Tage nach der Anmeldung die perfekte Mentorin gefunden haben. Es kann aber auch manchmal einen Monat dauern oder eben länger, wenn eine Person sich entscheidet, auf die Traummentorin zu warten, auf der Warteliste zu stehen. Manche Mentees melden sich auch an, sagen, hey, ich möchte unbedingt ein Teil von euch sein, aber habe noch gar nicht die richtige Mentorin für mich gefunden. Dadurch, dass wir so viele Mentorinnen haben und auch immer wieder neue dazukommen, ist es auch teilweise besser, ein bisschen zu warten, weil wir halt jede Mentee und Mentorin nur einmal matchen miteinander. Also das heißt, unsere Mentoren haben teilweise mehr Mentees, aber unsere Mentees, weil wir so einen großen Ansturm haben, auch durch Kooperation mit Universitäten, sagen wir halt eben, jede bekommt nur eine und da sollte man schon ziemlich gut wählen, wen man möchte.
Okay, also wenn ich noch keine Ahnung habe, wer zu mir passen könnte, kann ich einfach schreiben, ich wäre gerne Teil dessen, habt ihr einen Vorschlag?
Zum Beispiel, oder du kannst halt sagen, hey, von den Mentoren interessieren mich, finde ich die drei Profile spannend. So, wenn es aber keiner der drei ist, dann fände ich super spannend, wenn ihr vielleicht eine Empfehlung aussprechen könntet. Oder manchmal sagen wir halt auch, du, wenn noch keine dabei ist, die dich anspricht, wir posten in den nächsten Wochen noch über 100 Mentorinnen. Just wait. Und ja. Ich glaube, dieses Geduldsspiel ist natürlich auch eine Sache, die teilweise relevant ist. Also wir haben auch manche Mentoren, die noch keine Mentee über uns gefunden haben, die uns dann teilweise Nachricht schreiben, ich hätte aber so Lust auf eine Mentee. Und wir sagen halt, um diesen Qualitätsstandard zu erhalten, gehört nun mal eine gewisse Geduld für beide Seiten dazu. Und da auch manchmal zu gucken, wer ist der richtige Fit, ist teilweise uns wichtiger, als zu sagen, wir finden halt ganz, ganz schnell jemanden für dich, außer es ist jetzt ein Notfall und eine schreibt uns, hey Leute, ich bin gerade im Gründungsprozess, ich brauche wirklich eine Frau, die mich gerade berät, da versuchen wir so schnell wie möglich zu agieren.
Okay, und wenn man sich dann für jemanden entschieden hat und dieses Match zustande kommt, wie kommt es denn dann zu einem ersten Treffen? Gebt ihr dann die Kontaktdaten raus oder darf man dann selber auf die Personen zugehen?
Genau, also das wollen wir vermeiden. Also wir haben teilweise, dass uns Mentoren schreiben, hey, mich hat jemand auf LinkedIn kontaktiert, die gerne meine Mentee werden will. Ich habe die an euch verwiesen, weil das sehen wir ungerne, weil wir dann es natürlich nicht tracken können, weil wir dann nicht wissen, welche unserer Mentees oder Mentoren bereits miteinander vernetzt sind. Das heißt, schreibt bitte keine unserer Mentoren auf Instagram oder LinkedIn an. Das ist auch uns immer wichtig, dass wir da sozusagen unsere Frauen schützen, die sich sozusagen freiwillig dafür entscheiden, bei Fementoren Teil zu sein. Bewerbt euch bitte über die Webseite. Und genau, das Matchmaking verläuft über uns. Via E-Mail wird ein Intro gemacht mit allen Infos, was sozusagen das Matching beinhaltet, worum es geht, wie die beiden sozusagen den Prozess gestalten dürfen und können. Aber wir versuchen das so selbstbestimmt wie möglich zu lassen, weil es natürlich auch darum geht, dass jede Person bei uns so unterschiedlich ist und so unterschiedliche Bedingungen hat, so unterschiedliche Wünsche, Ziele, Themen auch auf dem Tisch, dass es manchmal relevant ist, häufiger zu telefonieren. Einige unserer Mentoren, Mentees sind mittlerweile beste Freundinnen, sehen sich regelmäßig. Andere sitzen in komplett anderen Ländern. Dadurch, dass wir natürlich in Europa sind und jetzt gerade nach New York, Dubai und Korea expandieren, haben wir natürlich das Thema, dass dann eine Mentorin vielleicht nicht in der gleichen Stadt oder gerade nicht mal im gleichen Land sitzt oder sogar auf dem gleichen Kontinent und wir da sozusagen auch versuchen, so viel wie möglich zu ermöglichen, zu sagen, hey, wenn ihr euch treffen wollt, auf eigene Gefahr, gerade in Corona-Zeiten ist das natürlich ein Risiko gewesen, wo wir uns dann auch versucht haben, so weit wie möglich da rauszunehmen, aber viele unserer Mentorinnen entscheiden sich für ein Telefonat, einen Zoom-Call mit ihrer Mentee und das on a regular basis.
Und wie wird dann der Kontakt hergestellt? Also
via E-Mail.
Via E-Mail. Genau. Und dann kann man sich miteinander verabreden.
Genau, also es geht wirklich darum, dass wir sozusagen die Türöffner sind, ja. Sage ich immer. Ich glaube, dass Mentoring ist keine Lösung für dein Problem. Eine Mentoring ist eine Solution im Sinne von, dass du halt sagst, es ist eine Option, es ist ein Lösungsweg von vielen. Und eine Mentorin ist auch niemand, der dir jetzt den vorgefertigten Plan hingibt, sondern nur deine Hand nimmt währenddessen. Und wir sind sozusagen die Türöffnerinnen. Du musst sozusagen durch die Tür selber gehen. Du musst selber das Programm mit deiner Mentorin entscheiden, wie viel ihr sozusagen macht. Gebt uns ein regelmäßiges Update. Das ist von uns immer erwünscht, dass wir sozusagen sagen, Mentee sowie Mentorin geben uns Feedbacks zu dem, wie das Mentoring lief, ob sie noch in Zusammenarbeit sind, lassen uns auch wissen, wenn das Mentoring beendet ist. Einige beenden es frühzeitig, andere sagen, hey, wir sind eigentlich noch immer im Prozess. Dadurch, dass wir jetzt noch nicht so lange auf dem Markt sind, laufen die meisten Mentoring bei uns noch. Wir haben keine zeitliche Begrenzung wie 6 Monate oder ein Jahr, wie viele andere Mentoring-Programme. Aber dadurch, dass wir auch ein Reverse-Mentoring sind, wechseln sich ja die Rollen immer mal wieder.
Genau. Okay.
Wahnsinn, das war deine letzte Frage, das waren 6.
Ja, nee, ist noch nicht meine letzte Frage.
Ich muss langsam zu meinen Meetings, denk dran.
Ich weiß, ich habe die Zeit im Blick. Was ich noch wissen wollte, nehmt ihr im Grundsatz jede Bewerbung an? Oder gibt es auch Fälle, wo ihr sagt, nee, tut uns leid, das passt nicht zu uns?
Wir haben wenige Fälle gehabt, wo wir Absagen erteilt haben. Das war dann, dass wir der Person, also es waren eher Mentoren, die sich beworben haben, wo wir gesagt haben, der Bereich oder das Themenfeld ist für uns und unsere Mentees, weil wir natürlich unsere Community kennen, nicht spannend. Mhm. Wir haben einige Mentees, die halt sagen, hey, die sich bewerben und dann auch nur so einen kurzen Satz schicken, wo wir dann halt nachfragen, hey, kannst du uns mehr zu dir schicken mit dem Satz? Also in der Bewerbung sollte schon mehr sein. Also man sollte sich da wirklich drauf bewerben mit einem Text, wer ist man, was macht man und so weiter und so fort und inhaltlich auch mehr anbieten. Und wenn dann keine Rückmeldung kommt, dann schicken wir eine Absage, genau.
Okay, ja, ist ja nachvollziehbar.
Genau.
Weil ein bisschen Einsatz muss man ja auch zeigen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Wie sieht das eigentlich mit Werbung bei euch aus? Schaltet ihr irgendwie Werbung oder ist das so ein Selbstläufer?
Dadurch, dass natürlich unsere Frauen, also wir sind sehr organisch gewachsen. Mhm. Wir haben keine Marketingmaßnahmen gehabt im Sinne von, dass wir jetzt irgendwo uns eingekauft haben oder eine Werbung geschaltet haben, ein Magazin. Das große Glück natürlich als eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands ist, dass viele Medienhäuser auf uns zukommen. Alleine, wie gesagt, Interviews, Podcasts, Fernsehbeiträge und so weiter und so fort kommen und sind auch schon viele draußen. Also allein im letzten Jahr habe ich über 20 Podcast-Interviews gegeben. Ich habe an über 70 Talks in den letzten 2 Jahren gegeben. Das sind diejenigen. Dann hatte ich glaube, wir haben gerade 10 Fernsehbeiträge, jeweils entweder nur um mich oder um Filmentor, wo natürlich ich auch immer wieder über Filmentor gesprochen habe. Wir mussten dadurch sozusagen nie Geld in Werbung stecken oder auch an Instagram bewerben wir nicht unsere Beiträge, weil wir halt sagen, die Community ist so wertvoll, da wollen wir halt nicht künstlich irgendwas kreieren, was nicht da ist. Und wir haben eine Reichweite, wir haben die Möglichkeit, Frauen anzuziehen. Wir haben Frauen, die mehr Followerinnen haben, wir haben Frauen, die weniger Follower haben, wir haben Frauen, die gar kein Instagram oder LinkedIn haben. Und trotzdem kriegen die viele Likes und trotzdem bewerben sich Frauen drauf. Und ich glaube, da ist es auch teilweise besser, das Ganze natürlich wachsen zu lassen und nicht künstlich versuchen aufzubauschen.
Okay. Hörst du denn selber auch Podcasts oder fehlt dir auch dazu die Zeit?
Ich gucke gerade ganz, ganz beschämt runter in die Ecke für alle, die nur zuhören können. Ich höre keine Podcasts. Oh Gott, jetzt werde ich umgebracht. Nein, nein, nein. Nein, ich höre keine Podcasts und ich gucke auch keine YouTube-Videos. Ich versuche so wenig zu konsumieren wie möglich. Also auch auf Instagram schaue ich wenige Stories. Ich gucke fast keine Beiträge an, weil ich eben sage, ich möchte eher Output liefern. Ich möchte meine Zeit, wenn ich sie dann habe, möchte ich mit Menschen verbringen und eben nicht nur im Ohr oder visuell, dass ich halt ein Video sehe auf einer Plattform, mit der ich mich gar nicht dann direkt interagieren kann. Das heißt, da bin ich eine sehr schlechte Konsumentin, um ehrlich zu sein.
Aber ich finde, das macht nichts. Ich meine, das Manuelle und Physische hat ja auch seinen Charme.
Ja.
Wie hast du das denn dann alles während Corona gemacht? Also es gab ja Ausgangssperren und was weiß ich alles. Also fehlt dir das dann sehr schwer, da irgendwie, sag ich mal, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und trotzdem irgendwie auch weiter ein soziales Leben zu haben?
Ich glaube, es war für alle hart. Also ich glaube, zu einem gewissen Grad müssen wir verstehen, dass jeder auf seine Art gekämpft hat und gestruggelt hat. Ich habe das mit sehr, sehr vielen Zoom-Calls überwunden, habe auch viel Bananenbrot gebacken, ich bin ehrlich, aber auch andere Sachen wie Schwarzwälder Kirschtorte. Backen und Kochen war so ein bisschen Meditation für mich in dem Zeitraum. Das ist so meine Art, auch runterzukommen. Ich habe wirklich viele Online-Talks gegeben, viele Online-Veranstaltungen auch teilweise besucht. Wir haben so viel, immer wenn es wieder erlaubt war oder nur im kleinen Rahmen, haben wir immer wieder versucht, was zu machen, weil wir das eben auch schätzen und wissen, die Magie dahinter. Und Zoom ist nun mal nicht das Wahre, Zoom ist nicht, oder Online-Calls generell sind nun mal immer dieses Distanzierte. Man hat nie diese extreme Bindung, die man dann hat, wenn man sich mal in Persona trifft. Und ich glaube, jetzt kann ich das umso mehr schätzen, dass ich wieder weiß, ich darf Menschen sehen, ich kann hier sitzen und muss es nicht über Zoom machen.
Okay. Hast du denn schon eine Idee, wie wir unsere Folge benennen können?
Reverse Mentoring. Irgendwas mit Reverse Mentoring oder Jung trifft Jünger. Nein.
Genau.
Ich glaube halt schon, dass es wenig junge Frauen gibt, die derzeit in der Öffentlichkeit stehen. und du natürlich auch mit einem gewissen Grad mit einem Podcast und als Podcast-Host oder Hostin. Ich glaube, das ist die richtig gegenderte Form.
Ja, ich weiß es nicht. Bei englischen Begriffen ist es immer ein bisschen schwammig.
Bist du aber auch einer der wenigen. Und da finde ich, geht schon darum, dass eine gewisse Sichtbarkeit auch eine gewisse Huldigung verdient und auch eine gewisse Hürde war natürlich, aber auch Würdigung, wie gesagt, erfahren sollte. Deswegen finde ich eigentlich Jung trifft Jünger eigentlich ganz cool.
Okay, dann können wir das eigentlich auch gerne nehmen. ja, was ich dazu auch sagen wollte, kurzer Einschub jetzt hier zu meinem Format. Mir ist aufgefallen, dass ich überwiegend mit Männern geredet habe. Ich bin irgendwie in dieser Politik-Bubble gelandet. Ja, und dann schickst du Anfragen und keine Ahnung, dann nimmst du hier einen Spitzenpolitiker und da einen, der dir von jemandem empfohlen wurde. Ja, und dann hast du irgendwie so 10 Folgen hintereinander nur Männer und dann habe ich mir auch gedacht, nee, irgendwie nervt mich das. Irgendwie möchte ich mehr mit Frauen in Austausch kommen, wahlweise auch jüngere Frauen und die müssen nicht zwingend politisch aktiv sein. Mein Format ist eigentlich auch so gedacht, dass ich mit allen rede und auch mit verschiedenen Leuten, die verschiedene Sachen machen. Aber es hat sich halt irgendwie so entwickelt, weil man kennt dann hier wen und da wen. Und ja, deshalb ein Aufruf auch vielleicht, wenn ihr junge Frauen seid, die irgendwas Spannendes zu
erzählen haben. Oder generell Frauen.
Oder generell Frauen, richtig. Dann meldet euch. Wir können gerne auch mal miteinander sprechen. Und meldet euch natürlich unbedingt bei Fementor.
Und was mir da einfällt, eigentlich wäre es auch eine gute Option zu nennen, jung, weiblich, erfolgreich.
Das ist sehr gut.
Oder?
Und dann packen wir deinen Namen noch dahinter, weil das ist ein Muss.
Dankeschön, ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, darfst du auch, du hast es dir ja alles selber hart erarbeitet. Prima. Genau, nee, dann ja, habe ich auch mein Fazit gezogen und mir bleibt nicht mehr sehr viel übrig, als dir für deine Zeit und deine Offenheit und die Einblicke zu danken.
Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
Sehr gerne. Und ich bin gespannt, wie es mit Fementor weitergeht. Ich werde das jetzt beobachten und als Menti ja auch Teil dessen sein. Und genau, dann laufen wir uns bestimmt wieder über den Weg.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich auf weitere Begegnungen. Und dann sage ich wie immer, over and out.